Liebe Gemeinde, mit der heutigen Predigt möchte ich die Gedanken über unser siebtes Sendschreiben, das wir als Älteste an die Gemeinde richten, fortsetzen. Und deswegen lese ich das noch einmal, was wir letzte Woche schon hörten. Ihr sagt, es gibt zu wenig Freiheit und ihr habt Recht damit. Ich will keinen Menschen gefangen sehen. Doch was ist es, das du beklagst, weil ich es dir angeblich verbiete? Bevor ich den Predigttext ebenfalls aus dem Galaterbrief dazu verlesen werde nachher, nehme ich euch ein wenig mit hinein in die Geschehnisse, die diesen Galaterbrief zur Grundlage haben oder auslösten, diesen Brief, den Paulus geschrieben hat. Zunächst aber mit der Predigt, warum halte ich die heute und warum ist mir dieses Thema so wichtig? Ich möchte mit der Predigt euch zeigen, weshalb dein persönlicher Glaube, auf den wir so viel Wert legen, weshalb dein persönlicher Glaube nicht das Fundament deines Christseins ist und weshalb es mir so wichtig ist, dass du dein Vertrauen nicht auf dich selber setzt. Und vielleicht ist dir das schon aufgegangen, als du eben deinen Zettel ausgefüllt hast, dass dieses Thema uns berührt, dass wir unser Vertrauen nicht auf unser Eigenvermögen und Eigenverhalten setzen. Zunächst aber ein kurzer Rückblick, also bevor ich den Predigttext lese aus Galater 2. Der Hintergrund ist, Paulus schaut zurück auf das Apostelkonzil in Apostelgeschichte 15, wird uns davon berichtet. Und dort in Jerusalem kam man zusammen, weil Paulus unter den Heidenchristen oder unter den Heiden, also dem Nichtjuden, das Evangelium predigte und verkündete. Und darüber entstand eine Unruhe unter den Juden, die zum christlichen Glauben, zum Glauben an Jesus gefunden hatten. Denn das Problem, vor dem man stand, oder die Frage, die Herausforderung war, wie wichtig ist es, das Gesetz, das alttestamentliche Gesetz, das mosaische Gesetz einzuhalten, wenn man denn Christ geworden ist. Und schließlich einigte man sich darauf, dass man sich quasi die Hand gab und man festlegte, du Petrus wirst weiter unter den Juden missionieren und Paulus wird unter den Heiden missionieren. Und dann sagte man, und die Heiden, die sollen 2, 3 Gebote noch einhalten, die sind wichtig im Umgang mit den Juden, die zum christlichen Glauben gefunden waren. Einige wenige Ordnungen waren gegeben worden. Und nun in dem Predigtabschnitt, den ich gleich lesen werde, befinden wir uns mit dem Blick auf Antiochien. Und Antiochien war eine Gemeinde von Juden und Heidenchristen. Hier kamen also Menschen unterschiedlicher Tradition und unterschiedlicher Prägung zueinander im gemeinsamen Glauben an Jesus Christus. Und in Antiochien ging es um das Verhalten der Judenchristen. In Jerusalem ging es um das Verhalten der Heidenchristen. Und jetzt hören wir auf Galater Kapitel 2, die Verse 11 folgende. Als Kephas, das ist der Petrus, nach Antiochien gekommen war, bin ich ihm offen entgegengetreten, weil er sich ins Unrecht gesetzt hatte. Bevor nämlich Leute aus dem Kreis um Jakobus, also Judenchristen aus der Jerusalemer Gemeinde, eintrafen, pflegte er, Petrus, zusammen mit den Heiden zu essen. Nach ihrer Ankunft aber zog er sich von den Heiden zurück und trennte sich von ihnen, weil er die Beschnittenen, also die Judenchristen, fürchtete. Ebenso unaufrichtig wie er verhielten sich die anderen Juden, sodass auch Barnabas durch ihre Heuchelei verführt wurde. Als ich aber sah, dass sie von der Wahrheit des Evangeliums abwichen, sagte ich zu Kephas in Gegenwart aller, wenn du als Jude nach Art der Heiden und nicht nach der Art der Juden lebst, wie kannst du dann die Heiden zwingen, wie die Juden zu leben? Wir sind zwar von Geburt Juden und nicht Sünder wie die Heiden, weil wir aber erkannt haben, dass der Mensch nicht durch Werke des Gesetzes gerecht wird, sondern durch den Glauben an Jesus Christus, sind auch wir dazu gekommen, an Christus Jesus zu glauben, damit wir gerecht werden durch den Glauben an Christus und nicht durch die Werke des Gesetzes. Denn durch Werke des Gesetzes wird niemand gerecht. Wenn nun auch wir, die wir in Christus gerecht zu werden suchen, als Sünder gelten, ist dann Christus etwa Diener der Sünde geworden? Das ist unmöglich. Wenn ich allerdings das, was ich niedergerissen habe, wieder aufbaue, dann stelle ich mich selbst als Übertreter hin. Ich aber bin durch das Gesetz dem Gesetz gestorben, damit ich für Gott lebe. Ich bin mit Christus gekreuzigt worden, nicht mehr ich lebe, sondern Christus lebt in mir. Soweit ich aber jetzt noch in dieser Welt lebe, lebe ich im Glauben an den Sohn Gottes, der mich geliebt und sich für mich hingegeben hat. Ich missachte die Gnade Gottes in keiner Weise, denn käme die Gerechtigkeit durch das Gesetz, so wäre Christus vergeblich gestorben. Ich sagte, mit dieser Predigt möchte ich zeigen, weshalb dein persönlicher Glaube nicht das Fundament deines Christseins ist und weshalb es mir so wichtig ist, dass du dein Vertrauen nicht auf dich selber setzt. Setz dein Vertrauen nicht auf dich selber und nicht auf deine eigene Glaubensstärke. Drei Gedanken dazu. Der erste, weil du dich sonst selbst überforderst. Der zweite, weil du dann beginnst, früher oder später dich selber abzulehnen. Und der dritte, weil du damit die Einheit der Gemeinde gefährdest. Erster Gedanke, setze dein Vertrauen nicht auf dich selbst und deine Glaubensstärke, weil du dich sonst selbst überforderst. Ich habe eine Frage an euch, vielleicht wisst ihr die zu beantworten. Das ist so die 1-Million-Dollar-Frage. Nämlich, wann wurde die erste Ampel in Deutschland in Betrieb genommen? Ich wusste es auch nicht. Die erste Ampel in Deutschland wurde in Betrieb genommen am 15.12.1924. Ab da, ab dem 15. Dezember 1924 galt Rot, Gelb und Grün. Und bis dahin, bis zu diesem Dezember, konnte man fahren, wie man wollte. Durchkommen war alles. Aber mit dem Gesetz der Ampel war definiert, jetzt gilt ab heute Rot, Grün und Gelb. Mit der Ampel also gab es ein neues Gesetz. Und an dieses Gesetz hatte sich jedermann fortan zu halten. Und wir tun das bis heute. Die Ampel ist das, was der Paulus in seinem Brief als Gesetz bezeichnet. Paulus sagt, die Sünde wird nur durch das Gesetz erkannt. Ohne das Gesetz ist die Sünde tot. So wie es, bevor es die Ampel gab, kein Gesetz gab, das zu halten war, keine Übertretung des Rotlichtes möglich war, so, sagt Paulus, ist erst seitdem das Gesetz in die Welt gekommen ist, seine Übertretung möglich geworden. Und das beschreibt er in dem Römerbrief sehr deutlich. Und ich lese diese Verse, Kapitel 7 folgende. Heißt das nun, fragt er, dass das Gesetz Sünde ist? Keineswegs. Jedoch habe ich die Sünde nur durch das Gesetz erkannt. Ich hätte ja von der Begierde nichts gewusst, wenn ich das Gesetz gesagt hätte, du sollst nicht begehren. Die Sünde erhielt durch das Gebot den Anstoß und bewirkte in mir alle Begierde. Denn ohne das Gesetz war die Sünde tot. Ich lebte einst ohne das Gesetz, aber als das Gesetz, als das Gebot kam, wurde die Sünde lebendig in mir. Ich dagegen starb und musste erfahren, dass dieses Gebot, das zum Leben führen sollte, den Tod bringt. Mit anderen Worten, erst seitdem es die Ampel gibt, weiß ich, dass ich, wenn ich bei Rot fahre, mich schuldig mache. Und so sagt Paulus, erst als das Gesetz kommt, du sollst nicht begehren, weiß ich, dass ich mich mit meinem Begehren schuldig mache. Und was immer auf deinem Zettel steht, wird es genau diese Frage sein. Es gibt ein Gesetz und entsprechend sagst du, ich werde an diesem Gesetz schuldig. Das Gesetz, das ist nicht so einfach zu verstehen, aber ich glaube, die Ampel macht es deutlich. Paulus sagt, das Gesetz hilft uns nicht, mit Christus und dem Vater im Himmel in Verbindung zu kommen, sondern das Gesetz bewirkt genau das Gegenteil. Nämlich das Gesetz verführt dich zur Sünde. Denn wo kein Gesetz ist, da ist auch keine Sünde. Römer 4, Vers 15 und 5, Vers 13. Und dann fragen wir natürlich auch sofort, wie kann denn das sein? Ist denn das Gesetz schlecht? Und so fragten auch die Juden in Jerusalem und in Antiochien, ist denn das Gesetz schlecht? Und Paulus sagt, keineswegs ist das Gesetz schlecht. So wenig, wie die Einführung der Ampel schlecht ist. Stellt euch mal vor, wir hätten keine Ampeln in Dortmund. Oder noch schlimmer in Berlin. Ich weiß nicht, ob Ampeln in Paris stehen, also keine Ahnung. Aber in Deutschland auf jeden Fall gilt das Gesetz der Ampel. Stellt euch vor, es gäbe keine Ampeln. Jeder würde fahren, wie er will. Es käme zu unendlich vielen Unfällen. Ist das Gesetz schlecht, sagt Paulus? Nein, das Gesetz ist gut. Doch das Gesetz führt, quasi wie ein Attentäter unter seinem Mantel den Dolch bei sich trägt, eine versteckte Versuchung mit sich. Das Gesetz erst lässt dich an deinem eigenen Versagen leiden. Das Gesetz erst zwingt dir ein Gefühl der Unerlöstheit auf. Und infolgedessen, sagt Paulus, verleitet es dich zur Selbstgerechtigkeit. Da kommen Judenchristen aus Jerusalem nach Antiochien und wollen einmal sehen, ob die Heidenchristen es auch richtig machen. Und sie sagen, wir halten uns genau an die Regeln. Und deshalb können wir, weil das im Alten Testament steht, keine Tischgemeinschaft mit den Heidenchristen haben. Denn ihr Heidenchristen haltet euch nicht an das Gesetz. Ihr esst dieses unkoschere Fleisch. Ihr haltet die Sabbatgesetze nicht ein. Ihr geht am Sonntag mehr Schritte, als erlaubt sind. Und. Und Paulus sagt, das ist es nicht allein. Es geht nicht nur um das Sabbatgebot oder um die Speisenvorschriften. Es geht ums ganz Grundsätzliche. Welche Bedeutung hat das Gesetz in unserem Leben und wohin verführt es uns? Die Versuchung am Gesetz ist, dass dich der Wunsch nach seiner unbedingten Erfüllung nicht unbedingt näher zu Jesus bringt, sondern möglicherweise sogar auf Distanz zu ihm. Und da denk noch einmal an deinen Zettel. Das, was da drauf steht, fördert das deine Nähe zu Jesus oder bringt das eher eine Distanz in dein Leben? In deine Jesus-Beziehung. Das ist das Verhängnis der Gesetzlichkeit. Sie bringt uns unweigerlich in Distanz zu Jesus. Denn niemand ist in der Lage, den Willen Gottes zu erfüllen. Da magst du dich anstrengen, wie du willst. Paulus sagt das eindeutig. Jeder Mensch ist schuldig vor Gott. Und auch jeder Christ ist schuldig vor ihm. Und jeder von uns sündigt immer wieder. Und deswegen überanstrengt dich das Gesetz und bringt dich in die Distanz zu Jesus. Genau deshalb bleibst du weil wir das Gesetz nicht halten, auf Vergebung und Erlösung angewiesen. Und quasi, ich sagte das Bild, das Gesetz trägt sowas wie einen Dolch unter seinem Mantel. Das Gesetz an für sich ist gut, aber der Dolch, den es mit sich führt und der unentdeckt bleibt, das ist die Sünde der Selbstgerechtigkeit. Ich werde beweisen, dass ich es kann. Ich werde den anderen zeigen in der Gemeinde in Achion, Antiochien, sagen die Juden, dass wir besser sind. Und wenn ich es richtig sehe, das beobachte ich immer wieder und es tut mir weh und deswegen halte ich diese Predigt. Die treuesten Christen, die es am aufrichtigsten und am ernstesten meinen, die sich am meisten bemühen, werden von der Sünde am stärksten versucht. Denn die Sünde, die Ampel im Bild, das Gesetz reizt dich, es ganz richtig zu machen und dich damit selbst zu behaupten. Und gleichzeitig stürzt es sich in die größte Verzweiflung, weil du immer wieder erkennst, das steht auf meinem Zettel. Ich schaffe es nicht. Das Zweite, setze dein Vertrauen nicht auf dich selbst und deine Glaubensstärke, weil du beginnst, dich dann selbst abzulehnen. Das ist etwas, was ich als Seelsorger euch sagen möchte. Wer immer am Gesetz scheitert, und wenn du immer wieder an deinem Zettel scheiterst, dann beginnst du irgendwann, dich darüber selbst abzulehnen. Die Enttäuschung über dich selbst, das vergebliche Bemühen, die immer neuen, aber erfolglosen Anläufe, es besser machen zu wollen, münden in der Selbstablehnung. Die Freiheit des Glaubens ist, dass du von dir selber lassen kannst. Einfach gesagt, so wichtig bist du nicht in deinem Glauben. Du bist nicht die Narbe deines Glaubens. Die Narbe ist Christus. Das ist das Entscheidende, nicht der Schlag in deiner Felge. Die Freiheit des Glaubens ist, dass du von dir selber lassen kannst. Wir reden in der Gemeinde immer wieder einmal davon, dass wir alle dem Zeitgeist erliegen. Und weil der Zeitgeist so ist, wie er ist, machen wir dies und das und jenes, alles Mögliche falsch. Ich glaube nicht, dass das des Pudels Kern ist, dass wir dies oder das oder jenes falsch machen. Sondern ich glaube, dass der Paulus uns gerade in unserer Zeit etwas ganz entscheidend Wichtiges mit dem Galaterbrief zu sagen hat. Nämlich, dass wir von uns selber zu lassen lernen, dass wir nicht ständig uns in die Mitte stellen, dass wir nicht immer darum bemüht sind, uns selbst darzustellen, zu einer besseren Performance zu gelangen, noch besser durchs Leben zu kommen, noch erfolgreicher zu sein und genau das tun, was die Gesellschaft tut, nämlich zeige dich, sei vollkommen, werde immer besser. Und das übernehmen wir als Christen für unseren christlichen Glauben und ratsch, hängen wir im Gesetz. Weil wir uns selber darstellen wollen, weil wir selber die Guten sein möchten, weil wir selber nie mit uns zufrieden sind und unerlöst leben. Ich glaube, das ist der stärkste Zeittrend, der Trend zur Selbstvervollkommnung. Und wenn wir uns als Christen dagegen stellen, dann, glaube ich, verkünden wir Evangelium, gute Nachricht, die Nachricht der Freiheit und Befreiung von uns selbst. Verbunden mit Christus findet der Tanz um dich selbst ein Ende und damit auch die Enttäuschung über dich selbst. Wenn Paulus davon spricht, dass der Geist und das Fleisch miteinander im Streit liegen, das ist die alte Luther-Übersetzung, der Geist und das Fleisch. Wenn die miteinander im Streit liegen, wie wir das eben in Galater 3 hörten, dann spricht er genau diesen Zusammenhang an. Aber was ist daraus geworden? In der Tradition unserer Gemeinden wird das Fleisch fast immer mit sexuellen Begehrlichkeiten verbunden. mit sexuellen Verfehlungen in eins gesetzt. Das steht da überhaupt nicht. Ihr habt eben den Galatertext gehört, das ist viel, viel mehr. Und die Erfüllung des Gesetzes ist die Liebe zum Nächsten. Moderne Übersetzungen übersetzen das eben mit Selbstbezogenheit oder mit einer egoistischen Lebenshaltung. Aber auch das ist noch zu stark moralisch eingefärbt. Paulus zielt, ich sagte es, aufs Grundsätzliche. In Galater 2, Vers 20 sagte er es so: Nicht mehr ich lebe, sondern Christus lebt in mir. Soweit ich jetzt aber noch in dieser Welt lebe, lebe ich im Glauben an den Sohn Gottes, der mich geliebt und sich für mich hingegeben hat. Paulus sagt also, ich bin längst gestorben. Und das Gesetz hat von mir nichts mehr zu fordern. Das ist eine stumpfe Waffe des Versuchers geworden. Ich lebe nicht mehr aus mir selbst. Ich glaube, ich lebe im Glauben an Jesus Christus. Das ist das Gegenteil eines eigensüchtigen, eines selbstbezogenen Lebens. Und Selbstvervollkommnung erübrigt sich da. Das Gegenteil eines eigensüchtigen Lebens ist der vertrauende Glaube. Und weil mir das wichtig ist, dass das, was ich hier predige, ihr auch seht, dass das von der Bibel belegt ist, lese ich euch vor 1. Johannes 3, 19 und 20. Daran werden wir erkennen, dass wir aus der Wahrheit sind und werden unser Herz in seiner Gegenwart beruhigen. Denn wenn das Herz uns auch verurteilt, Gott ist größer als unser Herz und er weiß alles. Wenn dich dein Herz, wenn dich dein Gewissen, wenn dich dein Zettel verurteilt, dann wisse, Christus ist größer, entscheidender, allein entscheidend und bedeutend über dein Leben und deine Freiheit. Vertrauender Glaube verlässt sich nicht auf den eigenen Glauben. Vertrauender Glaube verlässt sich nicht auf die menschliche Haltung, nicht auf die tausend Entscheidungen, die ich treffe, nicht auf meine Gefühlsregung, nicht auf meine Frömmigkeitspraxis, auch nicht auf meine Taten. Glaube ganz praktisch bedeutet als erstes, distanziere dich von dir selbst. Das heißt, stell dich nicht in die Mitte deiner Christusbeziehung. Begreife dich nicht als den Schlüssel deiner Zugehörigkeit zu Jesus. Wenn das dein Bild ist, nur wenn ich den Schlüssel rumgedreht habe und das Schloss schnappt auf, dann gehöre ich zu Jesus, dann kann ich durch die Tür zu ihm gehen. Dann ist das ein falsches Bild. Die Tür steht schon immer auf. Deswegen distanziere dich von diesem Gedanken, du hättest die Schlüsselgewalt über deine Seligkeit oder über deine rechte Jesus-Beziehung. Mir ist das so wichtig, dass du dich nicht in die Mitte deiner Christus-Beziehung stellst, weil ich das so oft sehe, dass genau daran wir leiden, Menschen, Christen leiden, genau daran, dass wir uns in die Mitte stellen und so uns selbst überfordern und an uns selbst verzweifeln. Anstatt dich selbst abzulehnen, begreife dein neues Wesen in Christus. Ich bitte dich, lehne dich nicht selber ab. Jeder hat seinen Zettel vollgeschrieben. Aber für Christus bist du geliebt. Ihm gehörst du zu. Sein bist du. Er ist die Narbe. Begreife dein neues Wesen in ihm. Vergebung ist zugesprochene Wirklichkeit. Das ist kein Wunsch. Wäre schön, Herr Jesus, kannst du bitte? Nein, das ist deine neue Existenz in ihm. Nicht mehr ich lebe, sondern Christus lebt in mir. Der Paulus hat da auch Fehler gemacht. Der hat sich gezofft mit dem Barnabas. Der hat den Markus in die Wüste geschickt. Nicht mehr ich lebe, Christus lebt in mir. Das gilt es zu begreifen. Und das Dritte, setze dein Vertrauen nicht auf dich selbst und nicht auf deine Glaubensstärke, weil du damit die Einheit der Gemeinde gefährdest. Solange die Judenchristen unter sich blieben, inmitten ihres jüdischen Volkstums lebten, wurden die Fragen, wie sie in Antiochien gestellt werden, nicht gestellt. Es war klar, wir haben ein Gesetz, das steht im Alten Testament, das sind die Regeln, alles gut. Aber jetzt wird es akut, da wo Menschen anderer Prägung, anderer Kultur, Juden und Heiden, Christen zusammenkommen. Das ist die Situation in Antiochien. Und nun macht Petrus Folgendes, er sagt, bisher, sagt Paulus, hast du immer mit den Heidenchristen gegessen. Es war dir kein Problem, weil du aus der Freiheit in Christus gelebt hast. Aber jetzt kommen da die vom Jakobus, also die strenge Judenrichtung, die kommen und führen Kontrolle durch. Und schon kneifst du, Petrus. Schon sagst du, okay, zurück zum Gesetz. Schon sagst du, ich esse nicht mehr mit denen, denn die sind ja nicht so ganz richtig. Und dein Motiv, sagt Paulus dem Petrus, ist nichts anderes als die Angst vor der Bewertung der Juden. Und du handelst gegen dein Wissen, gegen besseres Wissen. Und damit handelst du gegen dein Gewissen. Petrus hatte sich zu den Heidenchristen bekannt in Antiochien. Er aß mit ihnen, er saß mit ihnen an einem Tisch und stell dir vor, jemand sitzt, dein Freund mit dir am Tisch und isst mit dir und plötzlich nimmst du wahr, keine Ahnung, der hat gestern den Porsche vom Nachbar gestohlen. Und in dem Moment stehst du auf und sagst, mit dir esse ich nicht mehr. Lass das. Mit dir habe ich keine Gemeinschaft mehr. Petrus sagt, wenn du das tust, sagt Paulus, dann verleugnest du das Evangelium. Denn wir sind alle Sünder. Uns fehlt allen an dem Ruhm, den wir vor Gott haben sollten und werden gerecht, allein aus Gnade, allein durch Christus. Dass ein Jude wie Petrus vom gesetzlichen Leben befreit sei, wenn er Christ wurde, das war für die Juden damals keine Bagatelle. Sein oder Nichtsein der jüdischen Existenz war und ist für den gläubigen Juden ganz unlöslich mit der Gesetzesfrage verbunden. Und dass ein Jude, der Christ wurde, deswegen aufhören würde oder gar aufhören müsste, ein Jude zu sein, der gesetzlich lebt, das war ihnen einfach unvorstellbar. Aber Paulus sagt, Petrus, dein Rückzug von der Praxis des gemeinsamen Essens, also die Einführung der Gesetze, ist nicht eine persönliche Schwäche von dir. Das wäre entschuldbar. Paulus stellt Petrus, so lesen wir, öffentlich zur Rede, weil Petrus und Barnabas mit ihrem Verhalten die Einheit in Christus infrage stellen. Und so verführt uns das Gesetz auch dazu, die Einheit unter uns in Frage zu stellen. Und dann noch einmal, die Einheit ist durch Jesus gegeben, durch sein Kreuz, durch sein Sterben, nicht durch unser Verhalten. Paulus sagt, du hast die Wahrheit des Evangeliums verleugnet und das ist unentschuldbar. Noch einmal zurück zu uns, die Fixierung auf dich selbst. Wenn du um dich kreist, um du das Zentrum quasi bist, in deinem ganzen Denken und Verhalten, deiner ganzen Jesus-Nachfolge, dann passiert es, dass du dich gleichzeitig sehr viel um die anderen kümmerst. Das ist was ganz Paradoxes. Egozentriker, wer auf sich selbst bezogen ist, erlebt sich überwertig gegenüber den anderen. Genau das passiert hier. Ich bin so klasse. Und die anderen sind es nicht. Ich hole die Goldmedaille, die anderen 10. Platz, ja, schlecht. Ich stehe auf dem Treppchen, du nicht. Die Fixierung auf dich selbst führt auch uns, auch unter uns, zur Fixierung auf den anderen und stellt damit letztlich die Machtfrage. Und das war die Machtfrage in Antiochien. Wer hat denn hier das Sagen? Der Jakobus mit seiner Truppe aus Jerusalem oder der Paulus? Und der Paulus sagt, weder du hast die Macht, noch ich habe die Macht, sondern Christus ist der Herr, der hat die Macht. Dem müssen wir folgen. Ich sagte es, ihr Lieben, Zeitgeist ist nicht primär die Gefahr der Liberalisierung, sondern die Gefahr der Zentrumsverschiebung, auch unter uns. Und daraus resultiert eine Unwucht im Leben. Du spürst das an deiner inneren Unzufriedenheit, an dieser Zerrissenheit, von der der Galaterbrief, wir lesen, hörten es eben in der Lesung, sagt. Ich lese die Verse noch einmal vor. Ihr seid zur Freiheit berufen, Brüder. Nur nehmt die Freiheit nicht zum Vorwand für das Fleisch, sondern dient einander in der Liebe. Denn das ganze Gesetz ist in dem einen Wort zusammengefasst. Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Wenn ihr einander aber beißt und verschlingt, dann gebt Acht, dass ihr euch nicht gegenseitig umbringt. Das wirkt das Gesetz unter uns, dass wir uns gegenseitig verschlingen, auffressen und umbringen. Gebt Acht. Der Geist führt uns in die Freiheit. Das Gesetz führt uns in die Selbstzentrierung und ins Richten über die anderen. Der Geist richtet uns auf Christus hin. Galater 5, Vers 16. Ich komme zum Schluss. Jesus war, wir sahen es vergangenen Sonntag, den Schriftgelehrten, ein gefährlicher Mann, weil er den Leuten ein eigenes Urteil in ihrem eigenen Leben und in den Fragen Gottes zutraute. Und nach der Predigt ist bei einem dem anderen von euch aufgetaucht, dürfen wir einander deswegen nichts mehr sagen. Und ich sage, genau das Gegenteil ist der Fall. Nur wenn du dir ein eigenes Urteil in Christus bildest, hast du das Recht, dem anderen was zu sagen. Jesus hat die Menschen ihr eigenes Urteil zugestanden und in den Fragen des Glaubens ihnen ein Eigenurteil zugetraut. Und Paulus tut genau das. Und genau das ermöglicht uns im geistlichen Miteinander das wechselseitige Ermahnen, weil wir ein eigenes Urteil haben. Du und ich. Und deswegen sind wir berechtigt, einander zu ermahnen. Aber das, was uns erlaubt und ermöglicht ist, dem gibt es auch etwas gegenüber, was völlig unmöglich ist. Nämlich das eigene Urteil verunmöglicht mir und dir und der Gemeindeleitung, dem anderen etwas zu befehlen. Und das sind zwei völlig andere Dinge. Wir können über Dinge, wo wir unterschiedlicher Meinung sind und Überzeugung gefunden haben in unserem Glauben, miteinander diskutieren und uns streiten auf der Grundlage des Evangeliums. Das sollten wir tun. Aber wir haben kein Recht, irgendwem was zu befehlen. Kehren wir um zum Christus, ihr Lieben, zur gemeinsamen Mitte unseres Glaubens. Kehren wir um zu ihm mit unserer Hoffnung, mit unserer Angst, mit allem, was auf deinem Zettel steht. Kehr zu ihm um mit deinem guten Willen und mit deinem Scheitern, mit all deinem Bemühen, es besser zu machen, einen besseren Weg, einen guten Weg zu finden. Aber lasst uns das Leben nicht in Wissen statt in Weisheit verwandeln. Lasst uns den Willen Gottes nicht in Gesetze einschließen, sondern einander lieben. Petrus zwang mit seinem Verhalten die Heidenchristen nach jüdischer, also nach seiner angestammten und erlernten Art zu leben, wenn sie weiterhin gemeinsam Tisch und Glaubensgemeinschaft haben wollten. Und damit, sagt Paulus, legst du, Petrus, die Axt an die Wurzel der Gemeinde von Christen, an die Einheit, an die Gemeinschaft, an die Einheit, die wir nur in Jesus haben. Und obgleich wir alle in Christus sind, haben wir unterschiedliche Erkenntnisse. Aber separieren voneinander, wie der Petrus das tat, sagt Paulus, ist ein No-Go. Hindern wir Christus nicht daran, in unserer Mitte seine Kraft zu entfalten. Seine Kraft als etwas wirklich Heilsames, Rettendes, Wirklichkeitsrelevantes. Das ist die Kraft des Glaubens, die durch unmittelbares Vertrauen auf die Liebe Gottes den Zugang zum Himmelreich setzt. Ich sagte es letzten Sonntag und wiederhole es gern. Denn wenn Jesus dich befreit, dann bist du wirklich frei. Amen.